Sie hören 1820, das Live-Abendjournal bei Kontrafunk. Ein mögliches Aus vom sogenannten Verbrenner aus ist heute Titelthema in vielen Medien. Nach Jahren politischer Festlegungen gerät das geplante Verbot neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 ins Wanken. Industrie, Mitgliedstaaten und Brüssel senden völlig widersprüchliche Signale. Was bedeutet das für Hersteller, Arbeitsplätze, Energiepolitik und die Glaubwürdigkeit Europas im Ganzen? Ist es eine Kurskorrektur oder ist es ein strategischer Rückzug? Dazu haben wir den Präsidenten des Automobilclubs von Deutschland, Herrn Lutz-Leif Linden, in der Leitung. Guten Tag, Herr Linden. Herr Linden, ich höre Sie noch nicht. Jetzt höre ich Sie. Lieber Herr Linden, war das geplante Verbrenner aus Ihrer Sicht von Beginn an industriepolitisch realitätsfern oder ist es erst durch die aktuelle Marktlage gescheitert?
Für mich oder für uns vom Automobilclub von Deutschland war es von Anfang an realitätsfern. Sicherlich eine gute Idee, aber per se nicht der Realität entsprochen. Das heißt, deswegen hat die EU auch, glaube ich, nachdem man jetzt die wirtschaftlichen Auswirkungen erlebt hat, glaube ich, nochmal sich die Realitäten näher angeschaut und analysiert und darauf aufbauend diese Flexibilisierung und Anpassungen jetzt in Betracht gezogen. Wobei man immer noch sagen muss, es ist jetzt erstmal ein Vorschlag der Kommission an das Parlament. Und dann werden wir mal sehen, was das Parlament final daraus macht. Denn selbst diese 10%, sage ich mal, sind in Verbindung mit vielen Einschränkungen und auch Erfüllungen verbunden.
Ist das jetzt eigentlich eine ehrliche Maßnahme, die man glauben kann? Wird wirklich etwas zurückgenommen oder ist das eine Mogelpackung, wie einige Kritiker bereits unken?
Also ich sage mal, eine Absenkung auf 90% alleine ist sicherlich, da kommt man schon eher mal in Richtung der Mogelpackung. Ich hatte sicherlich auch etwas anderes erwartet und deswegen sage ich auch nochmal, es ist ja jetzt erstmal ein Vorschlag an das Parlament. Vielleicht schaut sich das Parlament dies nochmal und auch gerade die Zahlen nochmal etwas näher an. Kommen wir darauf zurück, weil die Industrie merkt auch, dass die Nachfrage nach Verbrennern weiter sehr stark ist und geringer ist als erwartet in Richtung E-Fahrzeuge. Aber auch der Ausbau einer Ladeinfrastruktur bei weitem, zumindest in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern, bei weitem noch nicht dem entspricht, was man bräuchte, um diese Ziele zu erreichen. Bis 2030, sagt ja die Bundesregierung, wollte sie gern 10 Millionen E-Fahrzeuge im Markt haben. Da fehlt mir noch ein bisschen der Glaube, weil die Realitäten sehen eben ganz anders aus, dass wir das bis 2030 schaffen. Nicht, weil man nicht will, sondern weil es nicht geht. Da kommen wir wieder in Richtung Realität. Selbst wir hier vor Ort haben schon Supercharger und wollen noch einen größeren Ladepark bauen, ein Investment über 2 Millionen. Wir haben nach einem Jahr mal gerade die Antwort bekommen, wie viel Strom wir bekommen. Und jetzt stellen wir den Bauantrag oder haben ihn gestellt vor einem halben Jahr und warten immer noch auf die Genehmigung des Bauantrages. Das heißt mit anderen Worten, das geht bei weitem nicht so schnell voran, wie sich das Politiker und auch andere wünschen. Wenn wir das Thema jetzt Richtung Verbrenner wieder betrachten, muss ich auch ganz klar sagen, dies in Verbindung mit, was schön ist, weil wir kämpfen auch für E-Fuels, sprich für synthetisches Benzin oder für andere nachhaltige Beimischungen für das Benzin, was dann CO2-Neutralität geben würde, müssen die Verfügbarkeiten natürlich von dem Mineralölkonzern oder von anderen neuen Anbietern kommen. Ansonsten wird es schwierig, sage ich dann, diese Fahrzeuge auch nach 2035 in dem Ausmaße zu betreiben. Und wir müssen auch was für die Bestandsflotte tun, was ich schon immer sage. Des Weiteren ist grüner Stahl. Bekommen wir grünen Stahl als Ausgleich von der Stahlindustrie für die Automobilindustrie, damit dies eben, wie gesagt, angerechnet werden kann auf den CO2-Ausstoß. Das spricht mit anderen Worten, die Automobilindustrie ist von Dritten wieder abhängig, was die Politik jetzt entscheidet. Und deswegen ist leider die Industrie der Politik eben immer wieder untergeordnet, beziehungsweise Dritten vor allen Dingen. Da wird etwas entschieden, liefert mal grünen Stahl, dann ist das alles ganz toll. Liefert mal synthetisches Benzin oder Beimischungen in hohem Maß zur CO2-Reduktion, was wir uns alle wünschen. Aber die Frage ist, bekommen wir das?
Die Verordnung von E-Mobilität hat natürlich den Beigeschmack von Planwirtschaft, das muss man schon sagen. Mich interessiert persönlich schon sehr lange, vielleicht haben Sie da Zahlen, wie sieht's denn momentan aus? Wie viele Deutsche haben bereits ein E-Auto?
Also in Deutschland ist der Anteil etwa, wir haben insgesamt zugelassen knapp 50 Millionen Fahrzeuge in Deutschland. Davon sind etwa 2,5 Millionen überhaupt elektrisch oder hybridisiert. Das heißt mit anderen Worten, es ist ein sehr, sehr geringer Anteil. Wir werden allerdings dieses Jahr abschließen bei Neufahrzeugen etwa insgesamt mit 2,8 bis 2,9 Millionen Fahrzeugen. Der Durchschnitt ist immer über die Jahre betrachtet etwa 3 Millionen Neufahrzeuge. Davon werden aber nur so um die 20% elektrisch oder hybrid sein. Und wenn wir es dann noch mal etwas genauer anschauen, Herr Machel, was ist davon ein Dienstwagen, was ist davon ein Privatwagen, dann sieht es ganz, ganz anders aus, weil die meisten elektrischen Fahrzeuge oder Hybridfahrzeuge werden als Firmenfahrzeuge zugelassen, weil die Leute einen Steuervorteil genießen bei der Privatnutzung, was auch sicherlich okay ist, um diese Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Das war schon vor 30 Jahren so, als wir bleifreies Benzin eingeführt haben. Es muss immer einen Benefit geben, wenn jemand umsteigt. Sprich, damals gab es eine Befreiung von der Kfz-Steuer und die Steuer auf dem Kraftstoff war auch reduziert. Beim Privatmarkt ist es eben umgekehrt. So als die Förderung für private Elektrofahrzeuge ausgelaufen ist, als dann plötzlich unter unserem Wirtschaftsminister damals, Herrn Habeck, diese Zahlungen eingestellt worden sind, war es eben für den Privatnutzer überhaupt nicht mehr sinnvoll, umzusteigen auf ein Elektrofahrzeug, weil aufgrund der, ja, ich sag mal, eher schlechter Stellung, sprich wenig Infrastruktur bei der Ladung, geringe Reichweiten, das kompliziert teuer auch in der Anschaffung, war es wirklich kompliziert, diese Fahrzeuge auch im Privatmarkt zu platzieren. Und das merken wir aktuell, das merken aktuell auch die Automobilhersteller und auch die Importeure in Deutschland ganz, ganz stark.
Welche konkreten Folgen hatten eigentlich diese politischen Festlegungen auf Elektromobilität für die mittelständischen Zulieferer in Deutschland und Österreich? Hat man da schon Zahlen oder Wahrnehmungen oder Aussagen aus diesem Bereich?
Ich glaube, die möchten Sie gar nicht hören und unsere Hörer auch nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der die Nachrichten verfolgt, merkt tagtäglich, ich meine, wenn allein ein großer Automobilhersteller wie Bosch über 15.000 Stellen abbaut, wenn kleinere Mittelständler Insolvenz anmelden, ich glaube, dann weiß man Bescheid. Oder viele größere Unternehmen, die die Möglichkeit haben, ihre Produktionen ins Ausland zu verlagern, dies auch zu tun. Weil es ist ja nicht nur das Thema, dann allein verbauen wir für Elektrofahrzeuge oder für Verbrenner Zulieferteile oder entwickeln wir auch. Sie dürfen nicht vergessen, viele Entwicklungen werden auch im Mittelstand oder bei den Kfz-Zulieferern betrieben für die Hersteller. Sehr viel wird mittlerweile, die Fertigungstiefe ist mittlerweile nicht bei 80%, sondern viel geringer, weil viele Teile vorproduziert werden und fertig ans Band geliefert werden. Ganze Vorderbauten und Aufhängungen etc. pp. Das ist wirklich die Auswirkungen, die wir da haben, sind immens. Und wie Sie richtig bemerkt haben und angemerkt haben, Planwirtschaft, also wir kennen das ja nun, war noch nie erfolgreich. Die DDR ist daran zugrunde gegangen, in Russland ist es nicht viel anders. Und das ist eben auch bei den Chinesen anders. Also viele Medien behaupten ja immer, die Chinesen pochen auf Elektromobilität. Das stimmt nicht. Also ich bin seit 30 Jahren permanent in China, in meiner Hochzeit teilweise vor Covid alle 6 bis 8 Wochen. Es gibt dort keine Verordnung, die sagt nur Elektro. Man ist dort antriebsoffen. Sie können dort Verbrenner genauso kaufen wie auch Elektrofahrzeuge. Und wenn man bedenkt, dass heute chinesische Hersteller europäische Verbrennerfirmen aufkaufen oder übernehmen von namhaften Herstellern und jetzt mittlerweile die Verbrenner für europäische Hersteller produzieren und liefern, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen aufwachen, auch in, ich sag mal, im Kindergarten Brüssel und mal drüber nachdenken, was man da angerichtet hat, ja. Denn das kann ja nicht sein. Also sprich, wir haben hocheffiziente Verbrennerfahrzeuge. Es gibt auch deutsche Hersteller, die teilweise alle Powertrains herstellen. Das heißt Diesel, Benzin, Hybrid, genauso auch voll elektrisch oder auch Wasserstoff. Und da muss man ganz klar sagen, man sollte doch besser die Ingenieurleistungen fördern und sagen, das Ziel ist, CO2-neutral zu werden. Aber welchen Weg ihr bitte sehr einschlagt, sollte doch immer noch den Entwicklern, aber vor allen Dingen auch dem Kunden überlassen werden. Denn ich glaube, sie möchten auch nicht vorgeschrieben bekommen, was sie morgen im Supermarkt oder an der Tankstelle oder beim Autohaus kaufen.
Letztendlich wird das Ganze auch zu einem gewaltigen Vertrauensschaden bei Herstellern und Investoren führen, wenn zentrale Entscheidungen im 5-Jahres-Rhythmus da ständig revidiert werden. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit. Wir hörten Herrn Lutzleif Linden, Präsident des Automobilclubs von Deutschland, zum Thema Aus vom Verbrenner aus.